ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Hier ist der Jürgen. Heute habe ich nicht die Lisa neben mir, sondern ich habe einen anderen Gast und das ist der Adrian. Hallo Adrian.
Hallo.
Der Adrian ist Neurobiologe und das ist natürlich ein ganz spannender Ansatz, um mal mit so jemandem darüber zu sprechen, wo Schmerz eigentlich herkommt oder wie sich Schmerz im Körper eigentlich bildet. Also im Grunde habe ich eigentlich nur eine Frage an den Adrian, das ist, was ist Schmerz? Aber vielleicht fangen wir eins vorher an. Was muss ich mir unter Neurobiologie eigentlich genau vorstellen? Wie kommt man da dazu und was macht man da damit?
Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen die meisten Leute schon, wenn ich sage Biologie, dann kommt schon immer, wie kommt man da dazu und warum macht man das?
Und warum hast du nichts Richtiges gelernt?
Ja, ich kann Auto fahren, ich könnte also noch aufs Taxi umsteigen, wenn es sein müsste. Nee, tatsächlich habe ich Biologie studiert, weil mich in der Schule, im Schulunterricht hat man ja auch Biologie. Und mich hat irgendwie das immer fasziniert, dass so total banale Sachen wie Atmung oder Verdauung oder Photosynthese, also Pflanze, die wächst, wenn man es ganz grob mal sagt, dass so ganz banale Dinge, die irgendwie scheinbar nebenher passieren. Also niemand weiß eigentlich, also denkt drüber nach, wie jetzt, warum Pflanzen wachsen, die sind halt da und die wachsen und die sind grün. Aber warum die grün sind, warum die wachsen, was da passiert oder warum, wie unsere Verdauung funktioniert, sowas hat mich irgendwie immer neugieriger gemacht, als dass es mich abgeschreckt hätte, glaube ich. Und dann hatten wir eine Biolehrerin, die sehr viele Fragen aufgeworfen hat und sehr wenige Fragen beantwortet hat. Und die hatte aber einen Mann und der war Verhaltensforscher. Der hat auch Bücher geschrieben und Dokus fürs ZDF und so produziert. Und der kam ab und zu in den Unterricht und hat uns Verhaltensversuche bei Tieren gezeigt. Also wie weise ich nach, ob ein Elefant ein Selbstbewusstsein hat zum Beispiel. So ganz, also wir hatten dann keinen Elefanten im Unterricht, aber er hat es erklärt und wir haben uns Videos angeschaut. Und irgendwie hat mich das so gereizt, dass ich dann angefangen habe, Bio zu studieren in Freiburg, hier im schönen Südwesten Deutschlands. Und Bio studieren ist, wie Naturwissenschaft studieren halt ist, man hat alles. Man macht wirklich Genetik, man macht Physik, man macht Mathe, man macht irgendwie Chemie, man macht Ökologie, läuft also mit Gummistiefeln durch den Wald. Und irgendwann im Studium muss man sich dann entscheiden, wo man hin möchte. Und der erste Punkt war da bei mir die Bachelorarbeit. Ich war der erste Jahrgang bei uns in Freiburg, der auf Bachelor und Master studiert hat. Und da habe ich mich für die Tierphysiologie entschieden, also der Körperbau und die Funktion des Körpers von Tieren. Und habe meine Bachelorarbeit geschrieben über den Sehapparat von Schützenfischen. Sehr spannendes Thema eigentlich.
Klingt auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, Schützenfische sind, ich reiße es nur ganz kurz an, sind Fische, die einen Wasserstrahl aus dem Wasser rausspucken und damit Insekten von Blättern runterspucken. Und es ist unfassbar kompliziert, wie diese Tiere trotz der Lichtbrechung, weil die Augen sind unter Wasser, das Insekt ist über Wasser und so weiter und so fort, und wie die dieses Tier lokalisieren und treffen können auf eine Entfernung von teilweise 1,5 Metern, um das dann zu fressen, wenn es auf die Wasseroberfläche fliegt. Und das hat mich dann näher an diese Auge hängt mit dem Hirn zusammen, was in Reaktionszeitenschiene gebracht. Und als wir uns dann im Master entscheiden mussten, was wir machen, habe ich gedacht, dann mache ich doch Neurobiologie. Spannend. Und jetzt zu deiner ersten Frage, was ist Neurobiologie? Neurobiologie ist die Biologie, also Biologie ist die Wissenschaft des Lebenden, des Lebendigen. Und Neuro ist also die Nervenzelle, das Neuron. Und die Neurobiologie beschäftigt sich mit allem, was mit dem Hirn beziehungsweise mit Nervenzellen passiert, weil wir haben ja sehr viele Nervenzellen auch außerhalb vom Hirn. Und das ist ein bisschen was Bewusstsein, das ist ein bisschen was mit Sinneswahrnehmung, Sehen, Hören, Tasten, Schmecken. Wir haben im Studium sehr viel versucht, einen Ansatz zu finden, wie man Hirnströme messen kann, um die dann umzuleiten auf Gelenk, also zum Beispiel Arm, Prothesen, also dass zum Beispiel Leute, die einen Arm verloren haben, über ihre Hirnströme dann diese Hand wieder steuern können und so Sachen. Und es ist einfach ein unfassbar breites Feld, wo man sehr viel machen kann und wo man sich vor allem sehr frei drin bewegen kann in diesem Feld. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Du hast das jetzt auch total spannend und mitreißend erklärt. Also bei Schützenfische habe ich zwar erst ganz kurz an Sternzeichen gedacht, aber tatsächlich, wie du es jetzt erklärt hast, habe ich Lust bekommen, diese Arbeit tatsächlich mal zu lesen.
Ja, jetzt müsste man wissen, ob bei Sternzeichen der Schütze und der Fisch in irgendeiner Weise zusammenliegen.
Ja, ja, genau.
Dann könnte man sagen, die genau dazwischen geboren sind, das sind Schützenfische.
Da bin ich leider raus. So, das ist mir zu esoterisch. Ich bin da eher wissenschaftlich interessiert und das ist natürlich, da hast du jetzt mir schon ganz viele Stichworte geliefert. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst ansetzen soll, nochmal nachzufragen. Du hast jetzt gesagt, man braucht eigentlich für Nerven und Empfindungen und Gefühle und Wahrnehmung, braucht man erstmal Nerven und natürlich auch ein Stück weit Gehirn. So. Jetzt ist für mich die Frage, fällt Schmerz klassischerweise eigentlich unter die Sinneswahrnehmung?
Eigentlich, das ist eine schwierige Frage. tatsächlich würde ich sagen, nein. Also doch eigentlich schon, im Großen schon. Allerdings ist es so, dass wir den Schmerz, also das Schmerzsystem ist im Prinzip getrennt vom normalen Sinneswahrnehmungssystem. Also wir haben die sogenannte Nozizeption, das ist die Wissenschaft der Schmerzwahrnehmung und die grenzt sich in einigen Punkten eben ab von zum Beispiel dem Tastsinn, der ja aber sehr verwandt ist. Also der Tastsinn ist das, was, also ich spüre, wenn ich mit der Hand über meinen anderen Handrücken fahre zum Beispiel. Das funktioniert technisch sehr ähnlich wie nachher der Schmerz, der passiert, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Handrücken haue. Aber es gibt Punkte, die das eben voneinander unterscheiden. Also es ist, ich würde schon sagen, es zählt zur Sinneswahrnehmung, aber es ist eine andere Klasse.
Okay, weil es ist ja schon, es nutzt ja die gleiche, ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp Infrastruktur und es liegt ja oft auch sehr nahe beieinander. Also ich meine, die Grenze von Tasten zu ich taste irgendwas, was unangenehm ist, bis hin zu ich taste jetzt irgendwas, was schmerzhaft ist, wenn ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt vor, ich streiche über Schmirgelpapier oder so. Also da irgendwann wird es schmerzhaft. Und das ist ja dann eigentlich nur eine gesteigerte Form des Tastsinns, so jetzt für mich als Laien.
Genau, und im Prinzip stimmt es. Es gibt halt Schwellenwerte, die unsere, also Rezeptoren sind Zellen, die wir im Körper haben oder Zellstrukturen, die wir im Körper haben, die äußere Eindrücke wahrnehmen. Also Rezeptor ist ja kein unbekanntes Wort. Und da haben wir auch verschiedene Rezeptoren, die zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal da, für den Tastsinn zuständig sind. Und die haben eine Schwelle, ab welcher Druckstärke die sozusagen anspringen. Und das ist dann auch wieder unterschiedlich. Wir haben für unterschiedliche Tastwahrnehmungen haben wir unterschiedliche Rezeptoren und die haben unterschiedliche Schwellen. Und dann gibt es eben noch diese Schmerz Rezeptoren, die heißen da nicht Schmerzrezeptoren, sondern wegen Nozizeption heißen die Nozizeptoren. Das werde ich aber nur ganz selten aussprechen heute, weil das ist ein schreckliches Wort.
Ich verstehe.
Und die funktionieren eben sehr ähnlich, haben aber einen sehr viel höheren Schwellenwert.
Wir haben mal ganz kurz überlegt, ob wir diesen Podcast den Nozizeptor nennen sollen und haben es dann ganz schnell wieder verworfen, weil wir es nicht fehlerfrei aussprechen konnten.
Erstens das und zweitens ist es wahrscheinlich ein schrecklicher Suchbegriff für einen Podcast.
Genau. Nee, aber das mit den Schwellwerten finde ich wahnsinnig spannend. Also das heißt, tatsächlich gibt es im Körper eine klare Unterteilung zwischen das ist jetzt ein Sinneseindruck und das ist jetzt eine Schmerzwahrnehmung. Also schon rein mechanisch funktioniert das anders, wird das Signal auf anderem Wege verarbeitet.
Richtig. Und zwar, weil wir unterschiedliche Sensoren haben, also die Rezeptoren und die Nozizeptoren, das sind also wirklich unterschiedliche Strukturen in unserer Haut zum Beispiel. Das ist nicht eine Zelle und die nimmt bei wenig Druck, sagt sie, jetzt ist es eine Sinneswahrnehmung und bei mehr Druck wird es ein Schmerz, sondern das ist dann eine Zelle, die zum Beispiel nebendran liegt, die dann dieses Signal weitergibt. Und die leitet das dann auch weiter ins Hirn über eigene Nervenbahnen. Also wir haben ja Nervenbahnen, die von jedem Ende unseres Körpers irgendwie über teilweise mehrere Stufen ins Hirn führen. Und Schmerz ist auch was dann tatsächlich im Hirn erst als Schmerz für uns wahrnehmbar ist. Aber die Nervenbahnen, die teilen, also es ist der normale Tastsinn, teilt sich nicht die Nervenbahnen mit dem Schmerz.
Völlig neu für mich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also dass es da nochmal einen zweiten, ja, bremst mich bitte, wenn ich zu saloppe Begriffe verwende, aber so einen zweiten Schaltkreis, der extra für die Schmerzwahrnehmung da ist.
Nee, das ist aber so und das lässt sich eigentlich biologisch auch recht einfach erklären. Also sage ich jetzt, weil ich mich schon lange damit beschäftigt habe. Also eine Nervenbahn, ein Neuron, leitet im Prinzip immer nur ein Ja-Nein-Signal, ein sehr digitales Signal weiter über die Leiterbahn, über die Nervenbahn eben. Das bedeutet, ich kann auf einen und demselben Neuron, auf einer und derselben Nervenzelle, kann ich nicht sehr stark unterschiedliche Signale weiterleiten.
Kann ich nicht beliebige Informationen kodieren, ja.
Genau, richtig. Ich habe im Prinzip auf so einer Nervenzelle eigentlich nur eine zeitliche Kodierung. Das heißt, ich könnte sagen, ich habe sehr viel mehr Einsen und Nullen abwechselnd, also Aktionspotenziale, wenn wir jetzt den biologischen Begriff dafür nehmen, als bei einem stärkeren Signal sehr viel mehr als bei einem schwächeren, aber ich habe eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, das zu kodieren und das würde erstens da nicht ausreichen und zweitens möchte ich ja, dass der Schmerz woanders in meinem Hirn landet, als eben der normale also Tastsinn. Das bedeutet auch, dass das gleiche Kabel nachher irgendwo anders landen müsste und das geht eben biologisch gesehen auch nicht. Deswegen habe ich tatsächlich eine zweite Leiterbahn, die einfach parallel dazu läuft, mehr oder weniger.
Okay, also gut, ich habe eigene Sensoren, ich habe eigene Leiterbahnen, Nervenbahnen, ich habe das Gehirn. Gibt es jetzt noch irgendwas, was für die Schmerzwahrnehmung und Wahrnehmung und Schmerzempfindung eine Rolle spielt?
Im Prinzip nicht. Also was wir brauchen, ist irgendwas, was ein Signal aufnimmt. Das ist der Nozizeptor, also ein Rezeptor für Schmerzen in dem Fall. Ich brauche Leiterbahnen, die den Schmerz irgendwie transportieren. Und das funktioniert eben über die Nervenfasern, die dann teilweise direkt, teilweise, weil sie nicht unendlich lang sein können, über Schaltstationen in unser Hirn gehen. Und ich brauche irgendwas, was nachher aus dem Signal, was jetzt zum Beispiel aus meinem rechten Fuß kommt, meinem Bewusstsein sagt, dein rechter Fuß tut dir weh.
Ja.
Und da haben wir dann halt spezielle Hirnstrukturen dafür.
Welcher Teil des Hirns ist das dann genau?
Also das kommt ein bisschen drauf an, was für eine Reaktion du möchtest. Also Schmerz kann unterschiedliche Dinge auslösen. Schmerz kann zum Beispiel das vegetative System anregen. Das bedeutet, dass Schmerz dafür sorgen kann, dass sich deine Atmung und dein Herzschlag verschnellert, als beschleunigt oder dass gewisse Stresshormone ausgesendet werden. Das sind Mechanismen, die wir brauchen, die uns zum Beispiel, wenn uns ein Hund beißt, dann auf eine Flucht vorbereiten. Also unseren Stoffwechsel so in Gang bringen, dass wir kurzzeitig sehr viel Leistung abrufen können. Und das ist was, das passiert im Hypothalamus. Das ist ein kleiner Bereich im Hirn, der eben diese Funktion steuert. Gleichzeitig wird das Schmerzsignal aber eben weitergeleitet an unsere Großhirnrinde. Und das ist der Bereich, der unser Bewusstsein verarbeitet. Das bedeutet, dass wir wissen, dass Schmerz stattfindet, also dass wir Schmerz empfinden und denken so, oh, ich habe Schmerzen oder das tut mir weh oder das hätte ich mal besser nicht gemacht. Das wird sozusagen da kodiert, wo unser ganzes Bewusstsein kodiert wird und das ist eben die Großhirnrinde. Wenn wir da aber schon sind, könnte man sogar noch einen kleinen Zwischenschritt machen. Es gibt nämlich Schmerzen, die erstmal gar nicht so tatsächlich bei uns im Hirn ankommen. Und das sind dann sehr reflexartige Schmerzen. Also das ist zum Beispiel, wenn ich auf einen rostigen oder auf einen Nagel stehe, ist erstmal egal, ob der rostig ist oder nicht, dann läuft dieser Schmerz erstmal bis in mein Rückenmark. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt teilweise verschiedene Verschaltungssituationen, die dann das Signal, was durchs Bein gelaufen ist, abgreifen, auf eine andere Nervenfaser überspielen und das wird dann zum Hirn hochgeschickt. Und das ist so eine ganz klassische Situation davon, dass das zwar zu deinem Hirn hochgeschickt wird, gleichzeitig aber von deinem Rückenmark schon ein Rückkopplungsmechanismus besteht, der sofort wieder das Bein runterläuft und dafür sorgt, dass du das Bein nach oben ziehst und das Gewicht aufs andere Bein verlagerst. Das bedeutet, du zeigst eine Reaktion, bevor dein Hirn, dein Bewusstsein überhaupt mitkriegt, dass du gerade eine Schmerzreaktion hattest. Das passiert allerdings in so kurzen Zeiten, Abständen, dass man sich im Nachhinein zumindest immer einbildet, man hätte bewusst jetzt den Fuß hochgezogen. Das sind eben so die hauptbetroffenen Signalwege, die wir haben. Interessant ist vielleicht noch, dass auf der Großhirnrinde gibt es den sogenannten Homunculus. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man sich ein Biologiebuch zur Hand genommen hat und das Hirn aufgeschlagen hat. Das ist nämlich meistens so eine Zeichnung in so einem Biologiebuch von einem Hirn. und auf diesem Hirn liegt irgendwie so ein nacktes Männchen mit sehr komischen Proportionen. Ich weiß nicht, hast du das Bild vor Augen zufällig?
Nee. Jetzt tatsächlich nicht.
Also das ist dann so also auf die Hirnrinde draufgelegt ist dann so ein gezeichnetes Männchen, was eine riesengroße Zunge hat und riesig große Hände, aber ganz kleine, ganz dünne Beine und ganz dünne Arme. Und das ist eine Repräsentation von unserem Körper auf diesem Hirn, weil es tatsächlich so ist, dass der Schmerz von meinem Fuß in einem anderen Hirnareal landet als der Schmerz von meiner rechten Hand. Und das hängt aber tatsächlich zum größten Teil so zusammen, wie unser Körper aussieht. Also es ist so, dass das Areal, was den Schmerz für meinen großen rechten Zeh empfängt, sehr nah an dem Signal ist, an dem Areal ist, was den Schmerz von meinem Schienbein empfängt. Aber sehr weit weg von dem Schmerz, den mein Kopfschmerz empfängt. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also wir haben eine Abbildung unseres Körpers auf unserem Hirn. Also die Areale liegen einfach so, wie unser Körper auch aufgebaut ist. Und weil wir aber unterschiedlich sensibel sind an unterschiedlichen Stellen, also unsere Finger sind zum Beispiel sehr viel sensibler als jetzt, ich sag mal, unser Schienbein eben, ist unsere Hand auf dieser Großhirnrinde durch eine sehr viel größere Fläche repräsentiert als unser Schienbein.
Okay, aber das heißt jetzt auch tatsächlich, dass unser Körper erstmal biologisch dazu in der Lage ist, auf unterschiedlichen auf verschiedene Schmerzeinflüsse, Schmerzwahrnehmungen auch unterschiedlich zu reagieren.
Du meinst es einfach anatomisch, also Fußschmerz anders als Handschmerz?
Ja, das klingt jetzt für mich so, als gäbe es da schon hart verdrahtet verschiedene Mechanismen, um bestimmte Situationen direkt zu beantworten vom Körper. So ganz automatisiert schon, wie du jetzt sagst, Fuß hochziehen.
Genau, also das hat jetzt im Prinzip nichts mit dieser Repräsentation auf der Großhirnrinde zu tun. Das ist tatsächlich einfach nur, weil du ja nachher bewusst wissen möchtest, hatte ich jetzt Schmerz. Also du möchtest nicht wissen, ich habe Schmerzen, sondern du möchtest wissen, ich habe Schmerzen im rechten Arm oder ich habe Schmerzen im linken Bein. Deswegen muss es da irgendwie eine Unterscheidung geben, die sich natürlich im Hirn widerspiegelt. Es gibt aber eben auch diese vorprogrammierten Reaktionswege, wie eben dieser Reflex zum Beispiel, der dann gar nicht erst bis zum Hirn läuft. Da reagiert dann der Körper vorprogrammiert anders drauf als auf eben, ich sag mal, den Hammer auf die Hand. Das ist richtig, ja.
Okay, da waren jetzt schon ganz viele Beispiele drin, was so passiert, wenn wir Schmerz wahrnehmen an unterschiedlichen Stellen. Was würdest du sagen, ist eigentlich im biologischen Sinn die Funktion, die Aufgabe von Schmerz? Wie würdest du es formulieren?
Gefahrenprävention vielleicht oder Verletzungsprävention. Also im Prinzip sind da jetzt schon eben viele Beispiele dabei gewesen, wie du ja richtig bemerkt hast, die evolutionär, also schon seit Anbeginn der Menschheit oder schon sehr viel früher wichtig waren. Also das berühmte Beispiel, wenn ich meine Hand auf eine Herdplatte lege, das war natürlich vor 400.000 Jahren noch nicht so wichtig, aber jetzt im übertragenen Sinne. Wenn mir das nicht wehtut, dann lasse ich meine Hand da liegen, weil warum sollte ich sie wegnehmen? Ist ja schön warm. Erst dieses Signal, das tut weh, und das ist für uns dann eben auch ein sehr unangenehmes Signal, sorgt dafür, dass ich die Hand da wegnehme. Und es sorgt in der Regel auch dafür, dass ich die Hand nicht wieder drauflege auf diese Herdplatte. Wenn ich in eine Situation komme, in der ich mich verletze, weil ich eben zum Beispiel vor ein paar zigtausend Jahren durch Dornbüsche laufe, dann weiß ich, dass ich vorsichtig sein muss, bei diesen Dornbüschen, dass ich mir nicht zu viele Wunden zufüge. Das passiert über Schmerz. Wenn ich nämlich sagen würde, es ist ja egal, ob da ein bisschen von dieser roten Soße aus meinem Bein läuft, würde ich nach einer halben Stunde irgendwie verbluten. Also es hat im Prinzip eine Wirkung, die uns vor Gefahren, vor Verletzungen schützen soll.
Dann habe ich jetzt aber mal auch eine ganz provokative Frage an der Stelle. Warum bleibt der Schmerz dann quasi mit der Verletzung? Also ja, verstehe ich, der hat im Grunde eine Alarmfunktion, eine Warnfunktion. Okay, du machst hier gerade was Dummes, mach das lieber nicht. Aber mal angenommen, ich habe mich jetzt schon auf dieser Herdplatte verbrannt und meine Lektion gelernt, wird mir trotzdem wochenlang wahrscheinlich meine Hand noch wehtun.
Ja, kommt eine Vermutung von mir. Wenn du nur sehr kurzen Schmerz hättest, dann würdest du 2 Minuten später wieder sagen, das war es wert. Also ich habe vielleicht von dieser also jetzt nehmen wir ein Lagerfeuer stattdessen und da liegen leckere Kastanien drin. Wenn du da einmal reingreifst und du holst die Kastanie raus und dir tut die Hand 2 Wochen lang weh, dann wirst du einen Teufel tun und dann nochmal die Hand reinstecken, weil du 2 Wochen lang nichts mehr machen konntest. Wenn es kurz weh tut, dann würdest du vielleicht abwägen und sagen, na gut, dieser kurze Schmerz, der war jetzt nicht so schlimm und es ist ja schon wieder vorbei und würdest wieder reinfassen. Und dann würdest du die 2. Kastanie rausholen und deinen Körper 2-mal nachhaltig schädigen.
Das ist jetzt eine sehr edukative Antwort, so ja.
Ich kann dir auch eine biologische Antwort geben, warum das also biologisch so ist, was mit deinem Gewebe passiert und was die Nervenzellen besonders macht. Aber ich glaube, das ist erstmal so auch dieser biologische Mechanismus, der dafür sorgt, dass es dauerhaft wehtut, der hat sich ja aus Gründen entwickelt. Und der Grund ist, würde ich sagen, der, dass man mit einer härteren Strafe, einer länger andauernden Strafe stärker erzieht.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, ja, dass das so in uns schon verdrahtet ist, dass wir uns selber erziehen können. Aber du hast jetzt gerade schon Evolution angesprochen. Da würde ich auch ganz gerne nochmal einhaken. Hat sich unser Schmerzempfinden seit Anbeginn der Menschheit oder auch im Vergleich zu unseren Vorfahren, hat sich das entwickelt, hat sich das verändert oder war das schon immer so, wie es heute ist?
Also das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, seit wir den Menschen, der Mensch sind, den man Mensch nennt, also der Übergang ist ja wie immer fließend in der Evolution. Aber seit dem Zeitpunkt, wo ich jetzt mal sage, wir sind Menschen, gehe ich davon aus, dass sich da nicht mehr sehr viel getan hat. Weil das Prinzip ist ja eigentlich das Gleiche. Ich glaube, wir haben mittlerweile andere Schmerzen, aber es liegt daran, dass wir in einer anderen Umwelt liegen. Also eine psychische Überbelastung, die auch zu Schmerzen führen kann, die hatte ich vielleicht vor 5000 Jahren weniger, als ich es jetzt habe. Ich habe jetzt, ich würde sagen, meine Hände sind jetzt zum Beispiel deutlich schmerzempfindlicher als die Hände von jemandem, der tatsächlich sein ganzes Leben in der Wildnis gelebt hat. Aber ich glaube, dass die rein biologische Funktion von Schmerz sich da nicht mehr verändert hat.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so sehr evolutionär, als vielmehr dann deine Lebensumstände, solche Einflussfaktoren.
Die andere Frage ist, wenn wir eben jetzt noch weiter zurückgehen, und das bedeutet ja eigentlich zeitgleich, das braucht man ja nicht zeitlich zurückgehen, sondern wir können ja einfach auf andere Evolutionsstränge schauen. Also zum Beispiel stellt sich die Frage, hat ein Hund das gleiche Schmerzempfinden wie wir?
Das ist sehr gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie es bei den Tieren aussieht.
Ja, und das ist sehr kontrovers. Mir springen wahrscheinlich 50 Leute ins Gesicht, wenn ich sage, Tiere verspüren keinen Schmerz. Weil den armen Leuten damit jeder Wind aus den Segeln genommen wird, dass Tierversuche was Schlechtes sind.
Ich würde gerade sagen, das wirst du erklären müssen jetzt.
Richtig.
So eine provokante Aussage.
Das habe ich jetzt absichtlich so provokant gewählt. Es ist nämlich absolut nicht meine Meinung. Es ist nur eine Theorie, die diskutiert wird. Allerdings liegt das eigentlich nur daran, ich wäre jetzt ein sehr guter Schauspieler, mal angenommen. Das bin ich nicht, aber ich wäre es einfach mal. Und ich würde dir vorspielen, starken Schmerz zu haben. Würdest du das von echtem Schmerz, den ich habe, unterscheiden können?
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass mich das argwöhnisch werden lässt. Aber da bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen geprägt. Ich stecke ja gerade, du hast ja unsere erste Folge gehört, ich stecke ja gerade in so einer Schmerztherapie. Mhm. Und tatsächlich habe ich da sehr, sehr viel mit Leuten zu tun, die schon über Jahre und Jahrzehnte hinweg Schmerzen haben. Mhm. Und eins der größten Probleme, die wir da in so Gesprächsrunden immer wieder aufdecken, ist eigentlich, dass man solchen Leuten ihre Krankheit nicht ansieht. Und deswegen bin ich so ein bisschen, wenn du jetzt mir jemanden beschreibst, der vor mir steht und wirklich schmerzverzerrt ist, dann würde ich erstmal fragen, hey, ist das jetzt wirklich echt? Hat der wirklich Schmerzen?
Ja.
Und da würde ich tatsächlich das hinterfragen. Aber du hast natürlich recht, klar.
Du, ich stehe um eine Zimmerecke in einem anderen Raum. Du hörst ein Geräusch wie ein Hammer, der auf eine Hand klopft und zwar mit richtig Schmackes. Und dann komme ich um die Ecke, habe kurz geschrien und schaue dich schmerzverzerrt an.
Natürlich, ich gehe davon aus, dass du Schmerzen hast und ich fühle vielleicht sogar an der Stelle mit dir. Also vielleicht erinnere ich mich daran, wie Daumenweh tun.
Es könnte ja sein, dass ich einfach nur beim Schnitzelklopfen schön auf das schon tote Schwein geklopft habe, das hört sich dann ähnlich an, und dann gedacht habe, jetzt spiele ich dir einen Streich und komme um die Ecke und schauspieler dir was vor. Also wo ich raus will, ist, wir müssen im Prinzip vom Verhalten von Leuten oder von Wesen drauf schließen, ob sie Schmerzen haben oder nicht. Und am besten ist es, man kommuniziert miteinander. Also ich sage dir, Alter, ich habe mir gerade voll auf die Hand gehauen, ich habe tierische Schmerzen. Das Problem ist, bei Tieren kann man das nicht. Also ein Hund kann dich sehr wehleidig anschauen, auch wenn er keine Schmerzen hat. Und dann ist die Frage, wie weiß ich, hat der Hund Schmerzen oder hat er es nicht? Und dann gibt es mehrere Indikationen, ja, die man jetzt als Wissenschaftler anlegen kann.
Das ist natürlich gerade jetzt so bei Hunden und bei Katzen und so, da ist man ja sowieso als Mensch immer sehr schnell dabei, das zu personifizieren und zu sagen, oh, guck dir die treuen Augen an und der sieht ja aus hier, schaut mich an wie mein Sohn, keine Ahnung. Da ist man ja sehr schnell mit so einer Vermenschlichung von so Tieren.
Okay, dann nehmen wir eine Fledermaus.
Ich wollte gerade sagen, ich bin noch im Denkprozess. Ja. Es gibt natürlich andere Tiere, wo wir das ganz anders sehen würden vielleicht. Ja. Spinnen, ja, Fledermäuse, irgendwelche Tiere, die uns vielleicht fremder sind, die wir jetzt nicht domestiziert haben.
Richtig. Und die Frage ist, wie findet man es jetzt trotzdem raus? Weil wir wollen ja trotzdem wissen, haben diese Tiere Schmerzen oder haben sie es nicht? Und eine Fledermaus kann ich noch weniger Mimik lesen als bei einem Hund zum Beispiel. Und da gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, ich gehe davon aus, dieses Tier hat Schmerz oder nicht. Das eine ist, ich gucke, ob das, was in dem Hirn von dem Tier passiert, ähnlich zu dem ist, was bei uns im Hirn passiert. Also wenn ich dich in ein CT stecke, also in Computertomographen, und deine Hirnfunktionen messe und dir, während du in diesem Kasten liegst, auf dein Schienbein klopfe, dann kann ich sehr genau sehen, in welchem Hirnareal plötzlich Aktivität entsteht, die vorher im Standard nicht da war. Und wenn das passiert und du sagst mir, das war Schmerz, und dann mache ich das bei, ich sag mal, 50 anderen Leuten auch, und es ist immer dieses Areal, was anspringt und plötzlich aktiv wird, dann kann ich sagen, scheinbar ist es so, wenn dieses Areal aktiv wird, hat der Patient oder der Proband Schmerzen. Mhm. Jetzt wird es dann problematisch, wenn das Hirn sehr anders aufgebaut ist als vom Menschen. Also das ist zum Beispiel sehr leicht zu übertragen auf Affen oder Schweine oder auch noch Hunde, die einfach ein sehr ähnliches Gehirn haben wie wir. Aber je weiter wir wegkommen evolutionär, also von unserem Standardhirn, wie wir es haben und bei dem wir fragen können, sind es Schmerzen oder nicht, desto schwieriger wird nachher nachzuvollziehen, ob das wirklich eine Schmerzwahrnehmung ist oder nicht. Weil das Hirn sich ja anders verhält. Die Frage ist nur, verhält sich es anders, weil es anders aufgebaut ist oder weil das Individuum, was ich untersuche, eben was ganz anderes empfindet als das, was ich als Schmerz definieren würde.
Okay, aber kann man es nicht quasi indirekt beweisen, indem man dann wir haben ja vorhin schon geklärt, dass Schmerz eigentlich dazu da ist, unser Verhalten entweder kurzfristig oder langfristig zu beeinflussen. Also, dass wir sagen, okay, hier Schmerz, jetzt muss ich mich in Sicherheit bringen oder eben langanhaltender Schmerz, der mir auf Jahre hinweg mich daran erinnern soll, irgendwas Bestimmtes nicht zu tun. So, das kann ich ja vielleicht an dem Tier dann auch beobachten.
Genau, und das ist der zweite Punkt, ist nämlich, passt sich nach einer Schmerzerfahrung oder nach einer theoretischen Schmerzerfahrung das Verhalten an. Und das ist genau das, der zweite Punkt, den man eben machen kann. Man fügt etwas, also einem Tier, sag ich mal, Schaden zu und guckt, ob das den gleichen edukativen Effekt auf das Verhalten des Tieres hat, den es bei uns Menschen hätte. Und da ist es jetzt so, also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Fledermäuse als auch Hunde ein sehr ausgeprägtes Schmerzempfinden haben. Kompliziert wird es jetzt, oder jetzt schwieriger wird es dann, wenn wir jetzt zum Beispiel weiter weggehen als eine Fledermaus von uns und sagen, wir gehen zum Beispiel zu Insekten. Mhm. Weil bei einem Insekt ist es so, Insekten haben so unterschiedlich konstruierte Gehirne, das waren jetzt akustische Gänsefüßchen von mir, dass man nicht mehr sagen kann, ich kann an dem Hirnstrom irgendwie messen, ob dieses Tier Schmerz hat. Und da nutzt man jetzt diese zweite Technik und fügt diesen Insekten zum Beispiel Verletzung zu und guckt, reagieren die gleich, wie ich reagieren würde. Das bedeutet, man trennt das hört sich jetzt unappetitlich an, ist es auch, aber das ist dann halt tatsächlich biologische Forschung zum Teil. Man schneidet einer Fliege lebendig den Hinterleib ab, also so die hintere Hälfte vom Körper. Mhm. Und dann guckt man, ob diese Fliege
sich
Fluchtreflexe zeigt und dann auch davon lebt, danach lebt, also solche Situationen vermeidet, wenn es denn lang genug lebt. Es hat sich aber gezeigt, dass bei den meisten Insekten das sogar so ist, wenn das Insekt gerade am Fressen ist und ich füge dem so eine schwere Verletzung zu, die ja wirklich lebensbedrohlich für das Tier ist, dass sie dann meistens eher weiterfressen, als dass sie eine Fluchtreaktion zeigen. Deswegen, das ist jetzt wieder, ich möchte das nicht als meine Meinung darstellen, aber deswegen geht die aktuelle Wissenschaft davon aus, dass zum Beispiel die meisten Insekten kein Schmerzempfinden haben.
Okay.
Und das führt dann aus der Forschungssicht wieder dazu, dass ich für Tierversuche an Insekten, das kann ich machen, wie ich möchte. Für alle anderen Tierversuche muss ich einen sehr starken Genehmigungsprozess durchgehen und ist es wirklich notwendig und leiden die Tiere auch nicht. Insekten kann ich mir kaufen wie Bonbons im Supermarkt und damit machen, was ich möchte.
Und da wird tatsächlich auch eine harte Grenze gezogen in der Forschung.
Ja.
Spannend.
Ich meine, da muss man jetzt den Biologen zugutehalten, dass es tatsächlich auch eine harte Grenze gibt zwischen Insekten und zum Beispiel Mäusen. Aber das ist jetzt der aktuelle Forschungsstand, dass man sagt, Insekten haben kein Schmerzempfinden, deswegen kann man mit denen alles machen. Und da hört dann sozusagen irgendwo die, da läuft dann die Grenze zum Schmerz.
Okay, also wir können jetzt im Großen und Ganzen davon ausgehen, dass höher entwickelte Tiere wahrscheinlich etwas Vergleichbares haben, also ein Schmerzempfinden, aber das wahrscheinlich Ungeziefer, nenne ich es jetzt mal, dass es da wahrscheinlich nicht der Fall ist. Kann ich das so zusammenfassen? Nach aktuellem, also wirklich alles unter Vorbehalt und nach aktuellem Stand der Diskussion.
Genau, wenn du das Wort Ungeziefer nicht verwendest, dann darfst du das genauso sagen. Nee, aber so, das ist, genau, so sieht es aktuell aus. Das bedeutet, dass wir, die Frage stellt sich dann natürlich, warum lernen Insekten nicht davon? Und dann sagt man, es ist ja natürlich ein kompliziertes System, was sehr starkes, eine Verhaltensänderung hervorrufen sollte, so ein Schmerzsystem, wie wir hergeleitet haben. Und dann ist immer die Frage, wenn so ein Insekt eh nur 4 Tage lebt und ein sehr rudimentäres Nervensystem hat, ist es dann wert, so ein sehr viel komplexeres Nervensystem zu bauen, nur dafür, dass dieses Tier an einem von seinen 3 Lebenstagen irgendwie eine Lehre aus irgendwas gezogen hat. Das ist auch sehr vereinfacht, aber ich glaube, da könnte man so die Ursachen drin sehen.
Naja gut, und wir haben jetzt gerade auch schon genau festgestellt, was da alles beteiligt ist im Körper an so einer Schmerzwahrnehmung. Und da kann man sich natürlich auch leicht vorstellen, dass wenn du eben nur ein kleines Gehirn hast oder eben ein ganz anders entwickeltes Gehirn hast, dass da entsprechend auch dann die Bereiche dann vielleicht einfach nicht vorhanden sind.
Ja.
An welcher Stelle kann man denn Hebel ansetzen, um eine Schmerzempfindung vielleicht positiv zu verändern? Also, dass ich sage, okay, ich habe ja jetzt da, ich kann vielleicht am Gehirn ansetzen, um wirklich an der Empfindung selbst vielleicht was zu verändern. Oder ich kann irgendwie an den Nervenbahnen irgendwo ansetzen, kann da die Signalweiterleitung vielleicht unterdrücken. Oder was habe ich denn da für Möglichkeiten?
Es gibt unterschiedliche Mechanismen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Schmerz schlimmer wird. Und das eine ist so ein bisschen das Schmerzgedächtnis. Das bedeutet, dass ein Schmerz, der dauerhaft oder immer wiederkehrend kommt, dass sich unser Körper darauf einstellt. Und das ist ein bisschen was, wo man dann schon in Richtung von diesem chronischen Schmerzsyndrom oder kurz in den chronischen Schmerzen kommen könnte. Das ist, dass diese Schwelle herabgesetzt wird. Also ich habe vorhin gesagt, dass im Vergleich zum Tastsinn die Schmerzwahrnehmung sehr hochschwellig ist. Also dass einiges passieren muss, dass ich Schmerzen wahrnehme. Und jetzt ist es aber so, dass unser Hirn eben lernt. Das ist ja immer so. Also durch Wiederholung lernt unser Hirn. Also ich muss eine Vokabel 20, 30 Mal aufsagen, dann brennt die sich irgendwie in mein Hirn ein. Das Gleiche ist mit einem handwerklichen Griff, den ich tue. Wenn ich immer wieder diesen Handgriff mache, dann brennt der sich in mein Hirn ein. Und das Blöde ist, es funktioniert zum Beispiel auch bei Schmerz so. Das heißt, wenn ich immer wieder an der gleichen Stelle einen Schmerz habe, dann reagiert mein Körper da so drauf, dass er diese Schmerzschwelle herabsetzt. Ich also sehr viel schneller, also ohne, dass ich jetzt zum Beispiel zu viel Druck ausüben muss, den gleichen Schmerz produziere, für den ich normalerweise sehr viel härter mit dem Hammer auf meinen Finger hauen müsste.
Ich habe jetzt auch gelernt, in dem Zusammenhang spricht man von einer Schmerzautobahn.
Von wenn so eine Schmerznervenfaser sozusagen sehr stark.
Genau, wenn du die schon so trainiert hast, dass die so, also das ist quasi, wir haben da über ein Bild von dem Trampelpfad gesprochen, ja, der auf dem der Schmerz weitergeleitet wird, und wenn der eben mehr und mehr ausgetreten wird, dann kann sich der so richtig bis zu einer regelrechten Autobahn ausweiten.
Mhm. Ja, das ist dann in einem, im Autoland Deutschland ist es natürlich eine passende Analogie.
Genau.
Richtig. Andererseits ist es eben auch so, dass unser Hirn tatsächlich auch gegensteuern kann. Also es ist so, dass unser Gehirn mehrere Hebel hat, die es anwenden kann, um Schmerzen weniger schlimm zu machen. Und es ist was, was auch tatsächlich permanent passiert. Also unser Hirn kann zum Beispiel veranlassen, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden, zum Beispiel Adrenalin. Oder wir haben sogar ein eigenes System, was unsere eigenen endokrinen, also unsere körpereigenen Opioide ausschüttet. Also ein Opioid ist ein Opium, kennt jeder, ist sind schmerzlindernde Substanzen. Die können wir uns entweder von extern reinkippen, dann ist es meistens schlecht dosiert und wir machen uns schwer süchtig damit. Aber wir haben eben auch ein körpereigenes Opioid-System, was dann zur lokalen Schmerzlinderung dient. Und da gibt es verschiedene Wege, die das anregen. Es gibt Zellen, das sind efferente Nervenbahnen. Efferent bedeutet, die laufen von unserem Hirn weg hin in unsere Extremitäten. Und die leiten da, wo sie ankommen, sozusagen über einen chemischen Cocktail, leiten die eine mildernde Wirkung aus. Also man muss vielleicht neurobiologisch wissen, dass an einem Übergang von der einen Nervenzelle zur anderen meistens die Signalübertragung chemisch passiert. Mhm. Also standardmäßig trägt unsere eine Nervenzelle, die wir beobachten, die jetzt zum Beispiel von unserem Fuß bis in unser Rückenmark läuft, die trägt den Strom elektrisch. Das ist tatsächlich ein elektrisch messbarer Strom, der sehr schnell über diese Nervenzelle rüberfließt. Und da, wo die sich dann aber verständigt mit der nächsten Nervenzelle, das passiert chemisch. Und in diesen, und zwar in einem chemischen Leerraum sozusagen. Und in diesem chemischen, also ein Kompartiment, was zwischen zwei Zellen ist, wo man also von außen zugreifen kann, so ein bisschen, da passiert die Chemie drin. Und das Chemie in so einer Übertragung bedeutet immer, diese eine Zelle, die das Signal weitergibt, die stößt chemische Botenstoffe aus, Neurotransmitter aus, die durchqueren dann diesen Luftraum, wenn man es bildlich sprechen möchte, und docken an der Empfängerzelle an, und die hat dann Rezeptoren, diese Empfängerzelle. Und mit den richtigen Medikamenten kann ich diese Rezeptoren von der Empfängerzelle jetzt blockieren, zum Beispiel. Das bedeutet, dass die Zelle, die von meinem Fuß kommt und sagt Schmerz, 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 dass die zwar dieses Signal versucht weiterzugeben an die nächste Zelle, die es dann zum Hirn leitet, dass ich da aber blockiere dazwischen, bei diesem Nervenübergang.
Das heißt, ich kann den Schmerz eigentlich unterdrücken, bevor ich ihn wahrnehme. Also ich fühle ihn zwar eigentlich rein technisch, aber ich nehme ihn nicht mehr im Gehirn wahr.
Genau, er kommt nicht im Hirn an, und da Schmerz ja tatsächlich im Hirn entsteht erst, hast du keinen Schmerz. Du hast zwar das Symptom, was den Schmerz hervorrufen sollte, also du bist zum Beispiel auf den Nagel getreten, und je nachdem, wo diese Unterbrechung passiert, kann sogar dieser Reflexbogen, von dem wir es vorhin hatten, auch noch dafür sorgen, dass du dein Bein hochziehst, aber es kommt nicht mal in deinem Hirn an, weil dazwischen einfach der Signalweg blockiert wird. Mhm. Und es geht jetzt einerseits, kann das passieren dadurch, dass der Körper solche Stoffe aussendet. Das passiert zum Beispiel, also das kennt wahrscheinlich jeder tatsächlich, wenn man in einer starken emotionalen Situation ist. Das kann zum Beispiel ein Autounfall sein, bei dem man Schmerzen sehr viel weniger wahrnimmt als normal. Das kann aber auch zum Beispiel bei eben starken emotionalen Situationen sein. Also Beispiel, was im Internet zum Beispiel immer steht, ist Geschlechtsverkehr. Währenddessen man kleine Verletzungen, die man sich gegebenenfalls zufügt oder zuzieht, gar nicht merkt, weil der Körper gerade schmerzunterdrückend wirkt. Also das ist dann tatsächlich eine körpereigene, vom Hirn gesteuerte Reaktion, die sagt, jetzt kann ich es gerade einfach nicht brauchen, dass es wehtut.
Aber das mit dem Autounfall, das ist ja dann so, typischerweise ist man ja da im Schock, und ich dachte immer, dass dieser Schockzustand einfach dich das nicht bewusst wahrnehmen lässt. Aber ist es dann wirklich so, dass da chemisch im Körper der Schmerz unterdrückt wird an der Stelle?
Soweit ich weiß, ja.
Okay.
Also du hast in so einem Schockzustand, ist auch ein schweres Wort, hast du sehr viel Adrenalin im Körper, und das ist auch ein Botenstoff, der zumindest dafür sorgen kann, dass unsere Wahrnehmung sich verändert.
Ja gut, klar, ne?
Adrenalin. Ich könnte in dem Fall jetzt nicht sagen, wo genau das eingreift, aber das ist zum Beispiel, also es ist auf jeden Fall so, dass ein Autounfall dafür sorgen kann, dass ich das erstmal gar nicht wahrnehme. Und das ist dann eben eine körpereigene Reaktion, die dafür sorgt, dass ich den Schmerz als sehr viel weniger schlimm wahrnehme, als er eigentlich ist. Ich kann das natürlich auch extern triggern.
Das wäre jetzt genau die Frage gewesen. Kann ich wahrscheinlich auch irgendwie provozieren.
Genau. Und das sind die meisten. Also erstmal kann ich natürlich sehr rasant mit dem Auto zwischen Bäumen hin und her fahren. Dann sorge ich bewusst dafür, dass mein Körper das macht. Oder ich mache es leichter und schmeiße mir zum Beispiel eine Aspirin ein. Aspirin ist nämlich auch so eine Substanz, die jetzt nicht direkt an der Stelle eingreift, wo die Nervenzellen miteinander kommunizieren, sondern schon ein bisschen früher, da wo nämlich die erste Nervenzelle Schmerz wahrnimmt, ist aber was, was sozusagen global für den ganzen Körper einfach sagt, wir produzieren jetzt diese Signalstoffe gar nicht erst, die zu Schmerz führen. Alle Schmerzmittel, die ich nehmen kann, greifen irgendwo in diesem Prozess ein. Entweder da, wo ich den Schmerz wahrnehmen würde, also zum Beispiel unter der Haut direkt bei der ersten Zelle oder bei so einem Übergang von der einen Zelle zur nächsten Zelle oder beim Übergang dann von der letzten Verbindungszelle, sage ich mal, ins Hirn. Mhm. Also überall, wo solche Übertragungen stattfinden, da wirken dann die Schmerzmittel tatsächlich auch.
Und was ich dann eher so einnehme, um im Gehirn für eine Veränderung der Wahrnehmung zu sorgen, das ist dann wahrscheinlich im Bereich Psychopharmaka.
Genau, richtig. Allerdings kann ich dir über Psychopharmaka tatsächlich sehr wenig sagen. Da fehlt mir der Hintergrund.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht. Da sind wir dann ja schon in der Medizin, würde ich sagen, oder in der Psychologie vielleicht auch ein Stück weit. Wir sind jetzt wirklich immer auf dem Basislevel. Wir haben jetzt festgestellt, dass Schmerz nicht ausschließlich, aber ganz stark in Form von elektrischen Impulsen durch den Körper wandert. Das lässt jetzt natürlich den Schluss zu, dass wenn man irgendwie ein Problem mit Schmerzempfindungen hat oder die Schmerzempfindung beeinflussen möchte, dass man da auch mit Strom arbeitet. Mhm. Oder ist das jetzt zu einfach?
Nee, das ist ganz und gar nicht so einfach. Das ist eher, also das ist ein sehr komplexes Thema, weil jetzt nehmen wir mal an, ich habe an ein, also es gibt tatsächlich Therapien, Reizstromtherapien, die eben genau das tun. Die funktionieren so, das weißt du dann wahrscheinlich sogar besser als ich, dass man einen nicht schmerzhaften Strom einigermaßen lokal konzentriert. Also ich gehe davon aus, es ist eher so ein Pflaster, was man sich irgendwo hinklebt mit einer Elektrode dran. Und dann mache ich dann lokal an die Stelle, wo ich meinen Schmerz habe, lasse ich einen Strom fließen, der mir aber nicht wehtut. Mhm. Und das nutze ich, um den Schmerz zu überdecken in gewisser Weise. Und jetzt hat sich, als ich das erste Mal gelesen habe, hat mich das ein bisschen gewundert, weil ich gedacht habe, eigentlich ist es doch doof, weil ich dann ja auch die darunterliegende Zelle, die eben diesen Schmerz produziert und die ja elektrischen Strom nutzt, um Schmerzen in mein Hirn zu transportieren, die versorge ich ja mit Strom. Das heißt, die leitet dann ja irgendwie das Schmerzsignal weiter. Mhm. Und um das zu verstehen, warum das trotzdem irgendwie schmerzlindernd wirken kann, diese Stromtherapie, muss man in die sogenannte Gate-Control-Hypothese oder Gate-Control-Theorie einsteigen. Und wie der Name sagt, ist es eine Hypothese oder eine Theorie. Also in der Wissenschaft bedeutet es ganz einfach, dass es was ist, was eine Idee ist. Ich würde es mal vielleicht mit Idee übersetzen. Wo man sagt, es gibt noch ein paar Parameter, die das auf jeden Fall widerlegen könnten. Es ist mal noch nicht final bewiesen, aber es sieht schon mal ganz gut aus.
Ja, also ganz kurz, du hast tatsächlich recht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich da besser auskenne als du, wirkst jetzt da schon auch sehr, sehr kompetent auf diesem Gebiet, aber ich habe zumindest die Tage mich damit auch ganz praktisch schon auseinandergesetzt. Mhm. Und die Idee dahinter ist, einerseits hast du schon richtig gesagt, dass man in einer Funktion mit diesem Gerät einmal den Schmerz tatsächlich unterdrückt an der Stelle, wo man ihn empfindet, aber dass man dann auch an diese Übergabepunkte wirkt mit Strom. Also wo, du hast gerade mit diesen chemischen Übergabepunkten, vorhin hast du es auch mal irgendwie Verschaltung, glaube ich, irgendwie genannt, also wo zum Beispiel der Schmerzreiz von der Nervenbahn ins Rückenmark übergeht. Das ist so ein Übergabepunkt. Und da wird es jetzt dann für mich so ein bisschen spirituell in dieser Theorie. Denn da soll man sich jetzt nach dieser Theorie ein Tor vorstellen. Und dieses Tor ist geöffnet und lässt die Schmerzempfindung durch. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Tor so ein Stück weit zu beeinflussen und vielleicht auch, um in diesem Bild dann auch zu bleiben, diese Tür vielleicht so ein bisschen zuzumachen. Und da kommt jetzt auch der Strom ins Spiel. Also da kann man jetzt wirklich mit Strom angeblich, oder es wird gemeinhin angenommen, dass es so ist, dass man mit Strom auf diese Übergabepunkt, auf dieses Tor einwirkt, so dass es ein Stück weit geschlossen wird und einfach die Schmerzwahrnehmung an der Übergabestelle verringert wird. Jetzt klingt es für mich total esoterisch, total spirituell und wäre jetzt für mich tatsächlich die Frage, kannst du mir da die biologische Grundlage für erklären? Ist das was wissenschaftlich haltbar ist?
Also eben einschränkend das, was ich gerade gesagt hatte, es ist eine Theorie bzw. eine Hypothese, je nachdem, wo man nachliest. Das heißt, es ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, dass es so ist. Aber natürlich gibt es biologische Aspekte, die darauf hinweisen, dass es genauso funktioniert. Und ich finde das Bild, ich bin sehr weit weg von Esoterik, muss ich ehrlich zugeben, aber ich finde das Bild an sich erstmal gar nicht verkehrt. Also natürlich nutzt man solche Bilder dann, um Leuten, die sich nicht mit Neurobiologie auskennen, zu erklären, was da passiert. Und ich versuche das jetzt mal mehr oder weniger ad hoc von der Neurobiologie auf dieses Bild zu übertragen. Und zwar kommt mir die Kombination jetzt auch nur ins Hirn, weil du gesagt hast, dieses Gate ist da, wo das Signal gebündelt und weitergeleitet wird. Also in unserem Rückenmark in der Regel. Und da passiert nämlich tatsächlich einiges. Es ist so, dass die Zellen, also diese Verschaltung im Rückenmark oft so funktioniert, dass aus vielen Rezeptorzellen, die überall in unserem Körper sind, die werden zusammengeschaltet im Rückenmark und werden dann gebündelt in einem Bündelungsneuron sozusagen ins Hirn hochgeschickt. Oder in zumindest einem Strang. Die nennt man dann witzigerweise White Dynamic Range Neurons, also WDR-Neurone.
Okay.
WDR kann man sich einigermaßen merken, finde ich.
Ja.
Und die geben sozusagen aus mehreren Körperarealen das Signal einigermaßen gebündelt weiter. Also die Areale sind jetzt nicht über den ganzen Körper verteilt, aber das bündelt einfach Signale. Und an dieser Stelle, das wäre jetzt dann sozusagen unser Tor, hier kann ich jetzt einiges machen. Und das eine ist, dass neben dieser Zelle, die den Schmerz generiert, ja auch andere Zellen außenrum sind. Und diese anderen Zellen, wenn ich die gleichzeitig reize, und das kann ich durch diesen elektrischen Strom tatsächlich machen, die fließen sozusagen nebeneinander her bis zu dieser Schaltstelle an dieses Tor und an diesem Gate, an diesem Tor, da fließen die dann zusammen. Und wenn diese Zellen, die da außenrum liegen, jetzt eben, wie ich es vorhin erklärt hatte, eine hemmende Wirkung haben, was diese Zellen teilweise eben haben können, dann kann sein, dass so viele hemmende Signale bei diesem Knotenpunkt ankommen, dass mein eines, Achtung, hier kommt Schmerz, positives Signal, dass das dann gar nicht die Stimmgewalt hat, um sich durchzusetzen, um dann zum Hirn weitergeleitet zu werden.
Also wenn du das so erklärst, klingt das absolut logisch. So, dann okay.
Dann, das freut mich.
Dann hat mich einfach nur dieses Bild so ein bisschen verstört, glaube ich.
Ja, würde mich jetzt auch abschrecken, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche es mir jetzt auch so ein bisschen um die Ecke herzuleiten. Ich kann nur auch verstehen, dass Ärztinnen und Ärzte solche Bilder verwenden, um Sachen, Patienten haben oft andere Sorgen, als sich jetzt ein Neurobiologiebuch zu nehmen und sich da irgendwie eine Stunde einzulesen oder eher 5 Stunden. Deswegen ist so ein Bild eigentlich ganz gut vorstellbar. Und der zweite Aspekt, der spielt da vielleicht sogar noch mehr rein, der ist der, dass ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, Schmerz entsteht im Hirn und wir können über unser Hirn Schmerz auch steuern. Und es ist tatsächlich so, dass auch anhand dieser Gate-Control-Hypothese gesagt wird, dass wir an diesem Knotenpunkt mehr oder weniger bewusst diese körpereigenen Opioide steuern können. Also dass ich einfach, dass da, wo diese Bündelung passiert in diesem Gate, dass da diese Opioide ausgeschüttet werden und dieses Gate nochmal besonders zumachen. Ist das immer noch logisch?
Nicht mehr ganz so, aber doch, ich kann noch grob folgen.
Ja, okay, das hatte ich befürchtet. Also es ist einfach, es ist einer von diesen sinnvollen Punkten, bei denen man eben angreifen kann, entweder über diese körpereigenen Opioide oder über andere hemmende Nervenbahnen, die parallel dazu sich in diesem gleichen Punkt verschalten, die dann dafür sorgen, dass der Schmerz nicht weitergeleitet wird. Witzigerweise, das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen logischer, da bin ich aber auch erst heute bei der Recherche drüber gestolpert, ist es so, dass man diesen elektrischen Strom nutzt, der ja sehr niederschwellig ist, der ja nicht wehtut, einfach weil man den sehr gut kontrollieren kann. Ich hatte jetzt aber auch gehört, dass man zum Beispiel tatsächlich, wenn ich jetzt sehr starke Schmerzen an meinem Arm habe, weil mir da, ich habe gerade ein Messer reingesteckt gekriegt, aus Versehen, weiß es nicht, dann drücke ich mir diesen Arm vor Schmerzen. Ich mache das in der Regel nicht bewusst, um die Blutung zu stillen, weil ich drücke den Arm vielleicht auch an einer ganz anderen Stelle. Aber dieser Druck, den ich ausübe mit meiner anderen Hand, der sorgt dafür, dass mir die eigentlich schmerzende Stelle weniger wehtut.
Ja, es gibt auch so, jeder. Ja, gibt auch diesen Reibemechanismus, den man manchmal dann so hat am Arm.
Genau, oder dass ich, wenn ich Magenkrämpfe habe, dass ich mir mit den Händen auf den Bauch drücke.
Ja.
Was ja eigentlich total kontraintuitiv ist, weil ich eigentlich ja die Finger davon lassen sollte, um dann noch mehr Gewebe zu quetschen.
Ja.
Es wird aber über diesen Gate-Control-Mechanismus sozusagen erklärt, warum das hilft. Nämlich, ich aktiviere Zellen, die in der Umgebung liegen, um dieses Schmerzzentrum, und die übertünchen, wie ich es vorhin erklärt habe, dann irgendwie dieses Schmerzsignal.
Okay, also ich werde in Zukunft den Teufel tun und da nochmal ein kritisches Wort drüber verlieren. Das klingt für mich jetzt alles total schlüssig, so wie du es mir erklärst. Da werde ich auf jeden Fall nächste Woche nochmal praktische Erfahrung sammeln.
Ja, das würde mich dann interessieren, davon zu hören, ob das funktioniert oder nicht. Weil es ist eben, also sowohl diese Reizstromtherapie als auch dieses ganze Gate-Control-Theorie, die sind beide eben in der Kritik, ob es wirklich wirkt. Also es gibt Stimmen auch in der ärztlichen Community, die sagen, es ist beides Käse. Und es gibt Stimmen offensichtlich, sonst würde es nicht angewendet werden, die sehr stark dafür kämpfen, dass es tatsächlich so umgesetzt wird, weil das genau so funktioniert, wie ich versucht habe, es zu beschreiben. Und das finde ich total faszinierend. Wir haben jetzt 2019 und eigentlich sollte man doch meinen, man wüsste, wie man Schmerz lokal lindern kann.
Das sollte man glauben, und verstehe ich jetzt auch gar nicht, warum das dann gerade so in der Kritik ist, weil schädlich ist es ja mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht.
Richtig. Vor allem eben auch ein Aspekt, das war das, was ich vorhin scheinbar nicht ganz so verständlich erklärt habe, ist, dass die Psyche ja eine große Rolle spielt bei der Schmerzwahrnehmung. Also, dass wir einerseits über die Psyche gewisse Prozesse steuern können, das ist aber eben vor allem auch das ist, was nachher im Kopf ankommt und wie wir es bewerten. Und ich meine, offensichtlich funktioniert Placebo und offensichtlich funktioniert Hypnose, und beides funktioniert definitiv auch bei Schmerzen. Und ich tue mir sehr schwer damit, Hypnose irgendwie spirituell zu erklären, aber es funktioniert nun mal bis zu einem gewissen Grad. Und das ist auch was unter diese Erklärung von dieser Gate-Control-Hypothese fällt. Frag mich nicht genau wie.
Über Hypnose hatte ich gerade neulich die Tage auch eine interessante Diskussion, weil da mache ich mir natürlich auch Gedanken, ob ich mir das vorstellen kann. Und andererseits muss ich dann auch ehrlich zu mir sagen, wenn ich an Psychologie glaube, warum soll ich dann nicht an Hypnose glauben? Ich würde fast sogar sagen, das ist vielleicht sogar so eine Art Abkürzung für Psychologie, weil im Grunde pflanze ich mir da Gedanken ins Unterbewusstsein, die ich mir sonst in einem Gespräch mit einem Psychologen vielleicht über den Weg des aktiven Denkens ins Unterbewusstsein bringe, um so dann irgendwas zu verändern in mir. Also im Grunde ist das relativ nah beieinander für mich.
Also ich verstehe deine Skepsis extrem gut. Wenn mir jemand sagen würde, er hypnotisiert mich jetzt mal kurz, dann würde ich sagen, du hast einen kompletten Vogel. Ich glaube aber, dass bei kritisch denkenden oder pseudokritisch denkenden Leuten wie uns zweien zum Beispiel, die Vergangenheit, wie Hypnose so verkauft wurde, problematisch wirkt. Also ich habe eine Skepsis, weil ich bei Hypnose immer an die Frau mit der Warze auf der Nase denke, die eine Pendeluhr vor meinem Auge hin und her schwingt.
Naja, und den Mann, der dann wie ein Hühnchen über die Bühne rennt.
Richtig, und das ist, glaube ich, ein falsches Bild tatsächlich.
Ja, ich wollte damit auch ausdrücken, dass ich eigentlich ich habe tatsächlich lange, lange da sehr skeptisch drüber nachgedacht, aber mir ist klar geworden, ich finde das Feld ganz spannend. Also ich glaube, ich bin da gar nicht mehr so skeptisch. Ich glaube tatsächlich, dass Hypnose, und da würde ich auch wirklich gerne mal noch mit jemandem, der sich da in dem Feld bewegt, drüber reden, dass Hypnose und Psychologie ganz, ganz ähnliche Ansätze fahren.
Mhm.
Und vielleicht auch ähnliche Auswirkungen haben können.
Ja, ich ich würde hier jetzt echt gerne sagen, da muss ich einen riesen Disclaimer einschieben, weil ich mich da echt nicht mit auskenne. Also ich bin kein Freund von Hypnose, ich kann aber nicht erklären, warum nicht. Ich glaube einfach nur, das ist was, wo ich nehme das zur Kenntnis.
Ich bin, glaube ich, da auch kein Freund. Also die Vorstellung, mich jemandem in so einer Intimform auszuliefern und dann nicht mal das bewusst mitzubekommen, die ist wahnsinnig gruselig. Mhm. Also jetzt mal angenommen davon, dass es wirklich so funktioniert, wie man sich es vorstellt und wie es einem verkauft wird, ist eine ganz schlimme Vorstellung. Also da ist Narkose ja schon eine schlimme Vorstellung, aber wenn dir jemand im Körper rumfuscht, das kann man irgendwie noch nachvollziehen, kann man sich irgendwie noch vorstellen. Aber wenn dir jemand in deinem Geist herumfuhrwerkt, das ist ja eine ganz schlimme Vorstellung.
Mhm. Also vor allem, wenn man dann wie ein Hühnchen gackernd über die Bühne rennt, ja.
vor allem dann. Aber ja, mal schauen. Ich will mal noch nicht zu viel verraten. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir noch auf unserer Liste haben.
Mhm.
Ja, jetzt gehen mir langsam die Fragen aus.
Haben wir schon Zeit für Fun Facts? Oder
was? haben wir sicherlich auch noch. Ich habe noch eine ganz wesentliche Frage. Haben denn Elefanten jetzt Selbstbewusstsein?
Ja. Nein, ja, nein.
Du hast die Frage am Anfang gestellt, aber nicht beantwortet.
Verhaltensexperimente mit Elefanten weisen sehr stark darauf hin, dass es so ist, ja. Das ist alles, was ein seriöser Wissenschaftler sagen kann, weil wir wissen es nicht, weil wir können sie nicht fragen. Aber die Versuche, die man mit Elefanten macht, die sind alle non-invasiv, das heißt, es kommt kein Elefant dabei zu Schaden. Aber die Versuche, die man mit den Elefanten gemacht hat, die lassen sehr stark darauf zielen. Also das sind dann so klassische Sachen, klassische Sachen, hat doch jeder schon gemacht. Man klebt einem Elefanten eine Plastikbanane auf den Kopf und stellt ihn vor den Spiegel.
Habe ich letzte Woche.
Zweimal ich, ja. Nein, aber und dann guckt man, erkennt der Elefant, dass das Spiegelbild er selbst ist. Das ist was, das kann man auch schon mit Kindern machen. Das ist so ein Alter, glaube ich, sind 3, 3,5 Jahre. Da fangen Kinder an, sich im Spiegel selbst zu erkennen. Und es ist ein Versuch, den macht man, diesen Spiegelversuch mit Fischen, mit Katzen, mit Elefanten, mit Vögeln, weil man da versucht, mit zu beweisen, dass irgendwie die Selbstreflexion im doppelten Wortsinne stattfindet. Und laut dieser und mehrerer Versuche ähnlicher Klassen haben Elefanten ein Selbstbewusstsein.
Alles andere hätte mich jetzt auch sehr verwundert. Also ich halte sehr hohe Stücke auf Elefanten tatsächlich.
Ja, großartige Tiere. Ja.
Was hast du denn noch für Fun Facts zum Thema Schmerz?
Eigentlich keine.
Das war nur ein haltloser
Also der ist mir jetzt einfach im Laufe des Gesprächs eingefallen ist. Wir Männer haben in den Hoden kein Schmerzempfinden. Keine Nozizeptoren. Und das wirkt doch auch erstmal total komisch, weil es gibt, eine Sache, die zum Beispiel eben diese Nozizeptoren von normalen Rezeptoren unterscheidet, ist, dass wir diese Rezeptoren fast nur, das habe ich vorhin mal angeteasert, auf der Haut haben. Also es gibt, wir haben Tastsinn eigentlich nur da, wo Tastsinn Sinn macht, nämlich außen. Anders haben wir in fast jedem inneren Organ Schmerzrezeptoren. Und da gibt es vielleicht 10, 15 Ausnahmen, Organe, die das nicht haben. Das eine ist das Gehirn, also wir können keinen Schmerz im Gehirn wahrnehmen. Das bedeutet, ich könnte dir mit einem glühenden Stück Eisen in deinem Hirn rumfuhrwerken und du würdest vielleicht nur merken, dass es komisch riecht, aber keinen Schmerz empfinden. Und das gleiche ist bei den Hoden. Und dann stellt sich die Frage, warum haben wir aber Kopfschmerzen beziehungsweise sehr starke Schmerzen, wenn uns jemand zwischen die Beine tritt? Und das liegt daran, dass wir umgebende Strukturen haben, die dafür umso mehr Schmerzrezeptoren haben. Also die Bindegewebe um die Hoden zum Beispiel sind sehr, sehr, sehr schmerzempfindlich und unsere Hirnhaut ist auch sehr schmerzempfindlich.
Okay.
Also ein Kopfschmerz ist kein Schmerz, auch wenn wir können Kopfschmerz teilweise sehr genau im Kopf lokalisieren, wir wissen, wo der im Kopf sitzt. Das ist aber nie der Fall. Es ist eigentlich immer die Hirnhaut, die ja ums Hirn außen rum liegt, also zwischen Schädel und Hirn, die wird meistens bei Kopfschmerzen zum Beispiel gegen die Schädeldecke gedrückt, weil gerade zu viel Blut fließt oder zu wenig Blut fließt oder so. Und das nehmen wir dann als Kopfschmerz wahr. Das war mein einziger trauriger Funfact.
Das ist ein sehr trauriger Funfact. Jetzt habe ich noch, jetzt ist mir gerade noch ein Thema eingefallen, das wir irgendwie komplett umschifft haben, aber das ist, glaube ich, auch nicht so arg ergiebig, weil ich jetzt auch die Antwort auf die Frage, glaube ich, schon kenne. Aber es gibt ja Leute, die überhaupt keinen Schmerz wahrnehmen. Und das wäre ja tendenziell vielleicht auch ein Therapieansatz, dass man Leuten ihren Schmerz komplett nimmt oder komplett die Möglichkeit nimmt, Schmerz zu empfinden. Jetzt lasse ich dir noch kurz das Wort, um zu erklären, warum das totaler Mumpitz ist.
Dass man Leuten das komplette Schmerzempfinden nimmt, ja. Warum das Mumpitz ist. Ja, weil sich, also diese Leute, die keinen Schmerz empfinden, die findet man recht selten. Und die hat man, würde ich mal behaupten, vor 500 Jahren noch gar nicht gefunden. Und es liegt daran, dass die Leute einfach sehr früh sterben, weil die sich alles brechen und eben nicht aufhören, danach noch von Klippen zu springen. Oder weil die Leute sich komplett sämtliches Blut verloren haben, weil sie nicht aufhören, mit dem Küchenmesser an sich selbst rumzuspielen, weil ihnen der Körper irgendwie über Schmerz sagt, das ist eine schlechte Idee, was du da machst. Also das ist es, was wir ganz am Anfang hatten. Und ich würde mal sagen, bis vor ein paar hundert Jahren haben diese Leute nur sehr, sehr kurz gelebt und waren dann sehr bald tot. Und deswegen, das ist dann wieder Biologie, haben die es nie in den Genpool geschafft, sich fortzupflanzen. Deswegen ist es was, was es sehr, sehr selten gibt. Und wenn man jetzt einen Patienten sehr, also komplett schmerzfrei machen würde, müsste man den ziemlich dick in Watte einpacken, dass der nicht sich selbst umbringt, verstümmelt.
Das ist eigentlich auch interessant, weil man könnte jetzt davon ausgehen, dass der eigentlich in seinem Leben die wesentlichen Lektionen schon gelernt hat an der Stelle. Aber das würde ihn trotzdem nicht langfristig am Leben halten.
Also hast du dir im letzten Jahr mal massiv wehgetan?
Im letzten Jahr tatsächlich nicht, nee.
Also nie, dass du dich mal beim Laufen verknickt hast oder dass du dir doch mal irgendwo draufgeklopft hast oder dass du dich beim Brotschneiden geschnitten hast?
Naja, so Kleinigkeiten, ja. Das hätte ich jetzt nicht unter massiv verbucht, aber okay.
Aber das theoretisch schon. Müsstest du ja in den Jahren, die du davor schon gelebt hast, gelernt haben, dass man sowas doch besser nicht macht. Also ich glaube, es macht schon Sinn, dass man dieses Empfinden dauerhaft. Ich glaube, du würdest sehr viel, also wenn du jetzt, ich sag mal, 20 Jahre Schmerzempfinden hattest und dann damit aufhörst, dann wärst du sehr viel vorsichtiger und du hättest ein sehr viel besseres Empfinden dafür. Aber ich glaube, du würdest dich sehr schnell an deine Schmerzfreiheit gewöhnen und dann in die gleichen Probleme laufen, die du sonst auch hättest.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man da so verschiedene Phasen durchläuft. Ja, so erst so die übervorsichtige Phase bis hin dann wahrscheinlich zur tollkühnen Phase, wo man im Zirkus auftritt und mit Messern jongliert.
Was ja jeder von uns auch schon mal gemacht haben sollte.
Unbedingt. Adrian, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so einmal in die Grundlagen der Neurobiologie entführt hast. Wo kann man dich denn sonst noch hören?
Gute Frage. Tatsächlich habe ich auch einen Podcast, über den wir uns ja im Prinzip auch kennengelernt haben. Der heißt Appcoholics, ABCOholics. Das ist allerdings ein Podcast, der mit Neurobiologie eigentlich nichts zu tun hat. Da rede ich mit einem sehr guten Freund von mir, dem Max, über unterschiedlichste Themen. Aus Wissenschaft, Kultur, Politik. Wir machen aktuell einigermaßen viele Themen zum Nachhaltigkeit und der Themenanker sozusagen jeder Folge ist der Anfangsbuchstabe des Themas, der sich nach dem Alphabet richtet. Also in Folge A haben wir mehrere Themen mit dem Anfangsbuchstaben A behandelt und in Folge B dann Themen, die mit B beginnen. Und da laden wir uns immer ganz illustre Gäste dazu ein oder nicht immer, aber häufig und das ist einfach so ein Querfeldein-Podcast, der sehr viel Spaß macht. Da habe ich unter anderem eben auch einmal in Folge S in der ersten Staffel habe ich über den Schützenfisch geredet. Das bedeutet, wenn euch die kurze Anekdote von vorhin gefallen hat mit dem Fisch, der Beute von Blättern runterspuckt, um sie dann zu fressen, könnt ihr in Folge S reinhören.
Ich verspreche dir, das werde ich nachhören.
Das ist empfehlenswert, ja. Ich weiß nicht, was da noch für Themen im Buchstaben S waren, aber der Schützenfisch ist einfach ein Evergreen. Denn lohnt sich. Ich habe da auch tatsächlich mal über den Tastsinn geredet und zwar in Folge T. Ich hoffe, man versteht das Konzept. Da hat Matthias geredet über Tiefseetauchen. Der Lars von Auf Distanz Podcast hat geredet über den Transit, wenn ein Planet vor einer Sonne zum Beispiel entlang zieht. Und ich habe über den Tastsinn geredet. Und wer noch tiefer in die Neurobiologie einsteigen will und meine Stimme ertragen kann, das ist dann die zweite Voraussetzung, der könnte mal in eine Folge von The Random Scientist reinhören. Das war die Novemberfolge 2018. Ich müsste die Folgennummer raussuchen.
Das werde ich alles verlinken.
Genau, da haben mich die zwei Hosts von diesem sehr biologisch lastigen Podcast mal, ich glaube, knapp eine Stunde tatsächlich über die Grundlagen der Neurobiologie reden lassen. Allerdings eben aus einer sehr viel wissenschaftlicheren Sicht. Also weniger Analogien, mehr harte Fakten.
Dann kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank. Und ich denke, wir hören uns auch an anderer Stelle noch mal.
das würde mich freuen. Und ich wünsche euch zweien sehr viel Spaß und Erfolg mit diesem Podcast. Ich finde, es ist eine sehr, sehr hehre Aufgabe, die ihr euch da gesteckt habt, weil es ja sehr viele Betroffene gibt, die Schmerzen haben in jeglicher Form. Und ich bin sehr begeistert davon, auch in der letzten Folge, die ihr ja versendet habt, einfach davon zu hören, dass man darüber redet und dass es scheinbar trotzdem immer noch so ein Tabuthema zu sein scheint. Das finde ich irgendwie absurd, aber andererseits, wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umschaue, man redet selten über Schmerzen. Und deswegen finde ich das umso wertvoller, dass ihr das macht und auch noch als Podcast. Finde ich sehr
vielleicht, gut. Vielleicht können wir das ja ändern. Zumindest für ein paar Menschen.
Das wäre, würde mich freuen.
Vielen Dank für das liebe Feedback. Und alle anderen hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa, Susu, Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.